DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier einige unserer Themen: Familienunternehmen zufrieden mit dem Standort D und Steiler Bank, 50 Jahre ethische Geldanlage. Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Der Backwarenhersteller Balsen zählt zu ihnen genauso wie der Versandhändler Otto, der Automobilzulieferer Kirchhoff oder das DAX-Unternehmen Metro. Sie sind deutsche Familienunternehmen, das heißt, die Firma wird von einer Familie kontrolliert oder vom Eigentümer auch selbst geführt. Mehr als 90% aller deutschen Firmen sind Familienunternehmen. Wie Sie Ihre Lage und Ihre Zukunftsaussichten bewerten und welches Urteil Sie über die deutsche Politik fällen, weiß Sabine Kinkhartz.
Deutschlands größte Familienunternehmen erwarten für das laufende Jahr eine gute bis sehr gute Wirtschaftslage. Außerdem stellen sie ihrem Heimatstandort durchaus gute Noten aus, aber sie fürchten unter der Großen Koalition aus Union und SPD massiven politischen Gegenwind. Das ist zusammengefasst das Ergebnis der Frühjahrsbefragung 2014, die das Institut für Mittelstandsforschung im Auftrag des Bundesverbandes der Deutschen Industrie und der Deutschen Bank durchgeführt hat. BDI-Vizepräsidentin Ingeborg Neumann fasst das Ergebnis so zusammen.
Wir Familienunternehmen, ich bin ja selber Familienunternehmerin, fühlen uns Deutschland ganz besonders verpflichtet. Wir sind ein wichtiger, vielleicht der wesentliche Teil des Industriestandorts Deutschlands. Unsere mittelständischen Familienunternehmen sorgen für Wohlstand, Aufstiegschancen, Arbeitsplätze in unserem Land. Und damit es auch in Zukunft so bleibt, muss die Politik ein Zukunftskonzept für den Industriestandort Deutschland entwickeln und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit weiterhin stärken.
400 der 4.500 größten deutschen Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro haben an der Studie teilgenommen. Aktuell sehen 83% der Befragten den Standort Deutschland im internationalen Vergleich ganz vorne. Fast die Hälfte der Unternehmen erwartet jedoch, dass die Attraktivität aufgrund der aktuellen Wirtschaftspolitik schon in naher Zukunft sinken wird.
Ich nenne nur drei Stichpunkte: Rente mit 63, Mütterrente und Mindestlohn. Aus der Sicht der gesamten deutschen Wirtschaft laufen diese Gesetzgebungsverfahren in die vollkommen falsche Richtung.
Allem voran sind es jedoch die Energiekosten, die vielen Unternehmen offensichtlich zu denken geben. 2/3 der Befragten bewerten sie als schlecht oder sehr schlecht für den Standort. Jeder zweite fürchtet, dass der Ökostromausbau im Zuge der Energiewende zu einem deutlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz im Ausland wird. Sie kenne das aus ihrem eigenen Unternehmen, sagt BDI-Vize Neumann. Wenn es um die Standortwahl für neue Investitionen gehe, spielten die Energiepreise und die Unsicherheit in Deutschland eine große Rolle.
Wenn wir das nicht gemeinsam in den Griff kriegen, zusammen mit den Ländern, dann sitzen wir in einem Fahnenzug, hinten im Gleis, hinten im Waggon, streiten sich die Leute, wie die Energiewende getätigt werden muss, und wir fahren gegen die Wand und gegen die Wand. Das werden wir Mittelständler dann, wenn wir dann noch die Kraft haben, eigentlich nicht tun, sondern dann überlegen wir uns, Prozesse ins Ausland zu verlagern.
Dabei würden Familienunternehmen am liebsten vor ihrer Haustüre produzieren, fügt Neumann noch hinzu. In der Tat sind in rund 70% der Unternehmen mehr als 3/4 der Mitarbeiter derzeit in Deutschland beschäftigt. Laut der Frühjahrsbefragung sind Neueinstellungen aber vor allem im Ausland geplant, wie die Bonner Professorin und Leiterin der Studie Friederike Welter erläutert.
Über 50% der großen Familienunternehmen gehen davon aus, dass diese Einstellungen im Ausland passieren. Schaut man hier nach der Branche, stellt man fest, nicht überraschend, das sind vor allen Dingen die industriellen großen Familienunternehmen. Im Inland sind es knapp 32%, die im Jahre 2014 einstellen wollen. Und hier sind es insbesondere die Dienstleister. Schaut man sich hier die Branchenverteilung an, sind es bei den dienstleistenden Unternehmen 46%, die wachsende Arbeitnehmer erwarten.
Nicht ganz so deutlich fallen die Zahlen bei den Investitionen aus. Fast 87% der befragten Familienunternehmen wollen im laufenden Jahr an ihren ausländischen Standorten investieren. Im Inland sind es rund 10% weniger. Die Frühjahrsbefragung zeigt darüber hinaus einmal mehr auf, wie exportstark die deutschen Familienunternehmen sind. Fast 80% verkaufen ihre Waren auch im Ausland. Die Industriebetriebe haben sogar eine Exportquote von über 40%. Förderlich für die Attraktivität deutscher Produkte ist sicherlich der hohe Aufwand, den Familienunternehmen bei Forschung und Entwicklung betreiben. 3/4 der Unternehmen investieren durchschnittlich 3% in diesem Bereich.
Das liegt deutlich über dem gesamten Durchschnitt für die deutsche Wirtschaft. In der Industrie liegt die durchschnittliche F&E-Quote bei 4,4%. Wir haben eine sehr innovationsstarke Industrie hier bei den großen Familienunternehmen. Was wir hier sehen können, die F&E-Quote steigt mit der Größe der Unternehmen. Das ist nicht überraschend. Es sind mehr Ressourcen zur Verfügung, die auch investiert werden können. Und sie steigt auch mit der Exportorientierung.
Forschung und Entwicklung, aber auch die Investitionen werden von den großen Familienunternehmen übrigens zunehmend aus der eigenen Kasse bezahlt. Jedes zweite Unternehmen legt großen Wert darauf, nicht nur mehr Eigenkapital, sondern auch mehr verfügbares Kapital auf der hohen Kante zu haben. 40% der Befragten gaben zudem an, ihre Abhängigkeit von den einzelnen Hausbanken weiter reduzieren zu wollen.
Sabine Kinkertz über Familienunternehmen und den Standort D. Nach monatelanger Hängepartie erhält Griechenland von den internationalen Geldgebern eine weitere Kreditrate in Höhe von 6,3 Milliarden Euro. Das beschlossen die Euro-Finanzminister heute in Athen. Die Hilfsmilliarden waren aufgrund schleppender Reformanstrengungen der griechischen Regierung seit Monaten blockiert. Die internationale Geldgeber-Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds unterbrach ihre Prüfmission zwischenzeitlich. Die Ungeduld der Eurogruppe nahm vernehmbar zu. Jetzt wurde es höchste Zeit, denn Griechenland muss im Mai Schulden tilgen. Währenddessen liegt die Wirtschaft in Griechenland nach wie vor am Boden. Das Hauptproblem der Unternehmen: Sie bekommen keine Kredite von den Banken. Es gibt einige Initiativen, um die Firmen mit Geld zu versorgen, zum Beispiel mit Hilfe der Europäischen Investitionsbank. Bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg.
Die Abfüllanlage beim Baustoffhersteller Isomat läuft auf Hochtouren. Hier wird gerade pulverförmiger Kachelkleber in Tüten verpackt. Die Fabrik vor den Toren von Thessaloniki ist auf dem neuesten Stand. Sie könnte auch in Wuppertal stehen oder Schwäbisch Gmünd. Vor der Krise produzierte das Unternehmen vor allem für den heimischen Markt, erzählt Inhaber Stefanos Tsiritis, und musste sich ab 2009 völlig neu orientieren. Denn die Zahl der Neubauten im eigenen Land brach um 90% ein.
Der eine Weg war, dass wir versuchten, neue Produkte herzustellen und zu entwickeln, die einen Teil unseres Umsatzes ersetzen würden als neue Produkte. Und der zweite Weg war, dass wir den Export forcieren sollten, was wir auch zum Teil mit Erfolg erreicht haben.
Aber dafür musste Isomat erstmal investieren. Die Firma hat das aus eigenen Mitteln geschafft, ohne Bankkredite. Viele andere Unternehmen sind nicht so gut dran, weiß der Chef, der auch Vizepräsident der deutsch-griechischen Industrie- und Handelskammer ist.
Die Firmen, die exportieren können, haben nicht die passende Finanzierung, um einen weiteren Erfolg zu haben. Und deshalb ist das Ganze, was die Exporte anbetrifft, gestoppt. Wir hoffen, dass bald eine bessere Finanzierung seitens der Banken sein wird.
Programme, um die griechische Wirtschaft zu unterstützen, gibt es durchaus. So hat die Europäische Investitionsbank einen speziellen Fonds aufgelegt. An das entsprechende Kapital kommen Unternehmen in Finanznöten aber bisher kaum ran, sagt Athanasios Kelemis, Geschäftsführer der deutsch-griechischen IHK. Es hakt bei den griechischen Banken.
Das Problem bei dieser Konstruktion ist, dass dieser Fonds die Auswahlsicherheit dieser Kredite nicht übernehmen kann. Und da kommen die Banken nun mal und sagen, für uns ist ein sehr hohes Risiko, dass ein Unternehmen, was wir mit einem Kredit versorgen, dann irgendwann zahlungsunfähig ist und wir wollen auf diese faulen Kredite nicht sitzen bleiben.
Und wenn es doch Kredite gäbe, dann nur zu sehr hohen Zinsen, was wiederum die Kosten der Produktion in die Höhe treibe. Der Wirtschaftswissenschaftler Jens Bastian, seit über 15 Jahren in Griechenland, fordert unorthodoxe Mittel, um der Kreditklemme zu entkommen. Die griechischen Banken haben frisches Kapital in Milliardenhöhe erhalten, aus Steuergeldern. Da müsse sie der Staat auch in die Pflicht nehmen können, der Wirtschaft zu helfen.
Dass sie zum Beispiel Auflagen, Verhaltensauflagen in ihre strategische Ausrichtung integrieren, indem sie sagen, diese Rekapitalisierung findet nur statt auf der Basis einer höheren Kreditvergabe, die nachprüfbar ist an Klein- und Mittelbetriebe in Griechenland.
Die griechische Wirtschaft, das sind zu 90% kleine und mittelgroße Betriebe. Eine Initiative der Sparkassenstiftung will jetzt ganz neue Kreditquellen erschließen. In Griechenland sollen kleine, lokale Banken entstehen, eben nach dem Vorbild der Sparkassen, sagt der Unternehmensberater Odysseas Anastasiadis.
Sie werden durch die lokale Präsenz besser die lokale Wirtschaft und die einzelnen Unternehmer kennen, sodass ihre Kriterien objektiver sein werden bei der Kreditvergabe.
In diesem Jahr starten zunächst zwei Pilotbanken in Mazedonien und in der Hafenstadt Patras auf der Peloponnes. Erstmal nicht mehr als ein Hoffnungsschimmer für die griechische Wirtschaft.
Aus Griechenland berichtete Wolfgang Landmesser. Die Steiler Bank ist ein ethisches Geldinstitut für private Kunden. Gegründet wurde sie vor 50 Jahren von einem katholischen Missionsorden, der in 70 Ländern weltweit unterwegs ist, bis heute. Die Anleger, die sich der Steiler Bank zuwenden, haben nicht selten das Vertrauen in herkömmliche Banken verloren oder wollen schlicht und einfach etwas bewirken. Denn Zinserträge können für das Engagement der Steiler Missionare gespendet werden, auch die Gewinne der Bank fließen in internationale Hilfsprojekte. Johanna Schmeller.
Hier hat also alles begonnen. Der allererste Geschäftsraum, in dem jemals Steiler Missionare Geldgeschäfte betrieben, liegt im Untergeschoss eines mittelgroßen Bürogebäudes in St. Augustin, einer Kleinstadt bei Bonn. Der Publikumsverkehr findet längst anderswo statt, eine Etage höher nämlich. Mit Grund. Repräsentativ würde man das Foyer mit dem weichen blauen Teppich und den aufwendigen Glasfräsereien und Mosaiken wohl nennen. Im ersten Geschäftsraum lagern dagegen heute die Geranien. Und ein altes Klavier. Die Tapete kommt von den Wänden, irgendwie stilecht, denn dass ein Orden mit Armutsgelübde überhaupt eine Bank betreibt, ist weltweit einzigartig. Und die Art, wie hier Bankgeschäfte betrieben werden, die ist es erst recht.
Das Thema ehrbarer Kaufmann, das ist uns enorm wichtig. Und da achten wir auch sehr stark drauf, dass das bei uns gepflegt wird und dass die Menschen, die zu uns kommen, uns ihre Geldanlage anvertrauen, dass sie uns einmal das Vertrauen schenken, aber wir es auch nicht missbrauchen. Es gibt bei uns kein Begrüßungsgeld, es gibt keinen Tankgutschein. Wir haben keine Incentives für unsere Kundenberater, also keine Vergünstigungen, wenn sie irgendwie erfolgreiche Abschlüsse getätigt haben. Unsere Kundenberater profitieren nicht von Abschlüssen mit ihren Kunden. Das sind alles Dinge, die wir pflegen und die uns wichtig sind.
Sagt Norbert Wolf. Seit 20 Jahren ist er bei der Steiler Bank, heute ihr Geschäftsführer. Die Bank wurde 1964 gegründet, mitten im Wirtschaftswunder. Schon lange hatten die Steiler Missionare vorher über Kapitalgeschäfte und Darlehen Geld für ihre Missionen in aller Welt gesammelt. Anfang der 60er wurde dann das deutsche Kreditwesengesetz verändert und der Handel des Ordens mit irdischen Kapitalwerten wurde vom religiösen Auftrag zum äußerst weltlichen Geldgeschäft, in den Augen der Bankenaufsicht jedenfalls. Wer seither bei der Steiler Bank ein Konto eröffnet, ist im Schnitt Mitte 50 und hat womöglich einfach genug von den Schlagzeilen über gierige, gewinnorientierte Finanzinstitute. Dazu kam die Finanzkrise.
2008, 2009 war das Jahr für die Bank, in dem die Bank am stärksten gewachsen ist. Also dort konnte man sehen, dass die Menschen, die Anleger, jemanden gesucht haben, der vernünftig mit dem Geld umgeht, der weiß, was er tut. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich absolut und relativ sehr hohe Zuflüsse bekommen haben.
1.000 bis 1.200 Neukunden hat die Bank pro Jahr. Die Fluktuation durch Todesfälle und Abwanderungen wird so ausgeglichen. Anfangs wurden noch Sparbücher per Post verschickt, der Börsenticker gemeinschaftlich in der Mittagspause an einem zentralen BTX-Gerät abgelesen. Heute ist das neueste Produkt der Bank eine modern anmutende Fondsfamilie, der Steiler Fair- und Nachhaltigkeitsfonds. Sie besteht aus zwei Anlagemöglichkeiten. Seit 2008 gibt es einen Aktienfonds mit etwas spekulativeren Papieren, seit Juli 2013 einen Rentenfonds mit konservativen Werten. Und alle Unternehmen, die in diese Fonds einfließen, entsprechen bestimmten Kriterien.
Also wir haben uns immer darauf verständigt, dass wir Experte sind bei der Beratung unserer Kunden für Investmentprodukte, die es auf dem Markt gibt und die ein Nachhaltigkeitskonzept haben. In der Beratung bieten wir unseren Kunden nur Finanzprodukte an, die in irgendeiner Form eine nachhaltige Reflexion besitzen. Haben aber dann irgendwann gemerkt, dass unsere Sicht nicht eins zu eins in den Fonds abgebildet werden kann und dass wir auch zu wenig Einfluss haben auf die Unternehmen und haben gesagt, deswegen machen wir eine eigene Steiler Fondsfamilie.
Aber was heißt das konkret? Bei Kosmetikunternehmen keine Tierversuche steht zum Beispiel auf der Homepage. Keine Beteiligung an Rüstungskonzernen. Keine Konzerne, die Abtreibung oder Pornografie gutheißen. Oder, etwa in der Mobilfunkbranche, Downloads von Pornoseiten in größerem Rahmen möglich machen. Nichts mit Tabak, Alkohol, Genussgiften, Drogen. Alles clean nach 200 Kriterien, die von einer Ratingagentur festgelegt wurden. In der Praxis wird's dann allerdings ganz schwierig, zeigt sich im Gespräch, denn einigermaßen stabil, also erfolgreich auf dem Markt, müssen die ethisch sauberen Produkte ja auch noch sein.
Ich will es mal so formulieren, das nachhaltige Unternehmen weltweit gibt es nicht. Das heißt, absolut gesehen kommen wir nicht weiter, wenn wir immer diesen Absolutheitsgedanken sehen. Das heißt, wir könnten überhaupt nicht investieren. Insofern kommen nur Konzepte in Frage, wo man relativ die Nachhaltigkeit ins Verhältnis setzt zu anderen. Und deswegen haben wir uns ja zu einem Best-in-Class-Konzept entschieden. Das heißt, wir investieren in die Besten der Branche.
Beim Konzern L'Oréal lässt sich bereits durch den Blick auf die Unternehmensseite leicht feststellen, dass Tierversuche durchgeführt wurden, bis es die EU verboten hat. Und das war erst im letzten Jahr. Durch ethisch gute Werte in anderen Prüfbereichen hat es das Unternehmen dennoch in die Fonds geschafft. Auch Papiere von Danone sind enthalten, ein Megakonzern, der zwar einerseits immer wieder im Zentrum von Streiks stand und steht, der aber andererseits eben seine Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen herstellt. Wo also liegt die Grenze?
Da gehört natürlich dazu, was tut das Unternehmen in Bezug auf Familie und Beruf. Da gehört dazu, wie ist denn der Ressourcenverbrauch, wie ist der Wasserverbrauch, wie ist der Energieverbrauch generell. Das wird alles mit berücksichtigt. Anhand von 100 ökologischen Kriterien und 100 sozialen Kriterien.
Aber müssten dann nicht auch im eigenen Unternehmen Werte wie Familienfreundlichkeit großgeschrieben werden? Sollte es etwa zusätzlich zu der ebenfalls erst im Planungsstadium befindlichen Solaranlage auf dem Dach nicht auch einen Betriebskindergarten geben? Und müssen die Rechner dann wirklich von Apple sein? Und warum nutzt die Bank Microsoft statt OpenOffice-Software? Und was tun Automobilhersteller wie BMW und VW eigentlich in einem CO2-sensiblen Fonds? Diese Fragen sind erlaubt.
Und wenn Sie sagen, das Fahrrad ist vielleicht umweltfreundlicher als das Auto, dann gibt es, glaube ich, wenig, was man da wegdiskutieren kann. Aber man könnte die Frage stellen, wie ressourcenschonend wird das Fahrrad hergestellt im Verhältnis zum Auto? Könnte ja auch sein, dass im Verhältnis zum Verbrauch die Fahrradproduktion viel ressourcenverschwendender ist als das Auto.
Vielleicht sind manche Antworten nicht bis ins Letzte zufriedenstellend. Nur letztlich kann auch der Fleischesser einem Vegetarier vorhalten, warum er denn nicht gleich Veganer sei, weil ihm die Tierrechte doch so viel bedeuten. Theoretisch hat er damit recht. Praktisch allerdings tut der eine immerhin etwas und der andere eben nicht.
Die Steiler Bank, ein ethisches Geldinstitut, vorgestellt von Johanna Schmeller. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Klaus Ulrich, machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.